Guten Morgen. Nehme zuerst schon mal Mittel gegen die, nicht gegen, für meine Stimme. Die geht leicht weg. Ich möchte ein Modell des Gehirns vorstellen, das sehr leicht verständlich und auch nützlich sein kann. Die Hand wird zu einer Faust geballt, mit dem Daumen nach innen. Die Wirbelsäule wird durch den Unterarm angedeutet. Der Handrücken ist für den Stammhirn, die Daumen für Amygdala und Hippocampus und die Finger repräsentieren den präfrontalen Kortex. Für heute möchte ich mich aber nur auf zwei dieser Gehirnregionen beschränken und auch das nur insoweit es mit unserem Thema zu tun hat. Zuerst also zur Amygdala, in Deutsch können wir auch Mandelkern sagen, sie speichert unseren emotionalen, unbewussten Erfahrungen und unser Gedächtnis, emotionales Gedächtnis. Sie speichert sie ohne Angabe von der Geschichte, das heißt ohne Personenangaben, ohne Zeit und ohne Ortsangaben. Dafür sind andere Regionen des Gehirns zuständig. Zur Amygdala kommt alles, was durch die Sinne zu uns kommt, dringt. Kommt zuerst, es ist kompliziert, die Muskeln und Nerven und so weiter. Es wird hochgeleitet zum Stammhirn und das leitet es weiter an die Amygdala. Und wenn die Amygdala eine Ähnlichkeit zwischen den neu hereinkommenden Situationen und einer schwierigen, gefährlichen Situation in der Vergangenheit feststellt, dann läutet sie Alarm. Sie tut das, indem sie Angst, Wut, Erregung, manchmal auch Panik oder gar Ohnmacht auslöst. Und das kann auch Fehlalarm sein, dass in der neuen Situation zwar eine Ähnlichkeit besteht mit der alten, aber die kann total ungefährlich, harmlos, neutral sein. Die Amygdala ist unser emotionales Gedächtnis und das heißt auch unser Traumagedächtnis. Je traumatisierter ein Mensch ist, umso stärker ist dieser Mensch, umso stärker ist seine Amygdala sozusagen beschäftigt, in Erregung leicht in Alarmzustand. Umso mehr Trigger wird er auch in seinem Leben vorfinden. Trigger, die Auslöser. Tut mir leid, ich bin ein bisschen. Die zweite Gehirnregion, die wir heute anschauen, ist das Die zweite Gehirnregion, die wir heute anschauen, ist der präfrontale Kortex. Er ist hier hinter der Stirn und er ist für einiges zuständiger, aber wir schauen uns heute nur einen Teil seiner Zuständigkeit an. Und das ist, er ist zuständig für die Verarbeitung und Integration von Gedächtnisinhalten emotionaler oder unbewusster Natur. Und er übt diese Funktion aus, indem er Fasern wachsen lässt, die sich um die Amygdala legen, sich anschmiegen, sie beruhigen. Das ist, was zur Beruhigung der Amygdala führt. Diese Neuronen können sich im Leben des Leben ändern. Können mal kürzer oder schwächer oder stärker werden. Unser Gehirn ändert sich immer im ganzen Leben lang, auch in Bezug auf Beziehungen. Jetzt nochmal zu diesem Handgehirnmodell. Wenn wir das nächste Mal Angst haben, Wut haben, erregt sind, vielleicht, natürlich so ein kurzer Vortrag wird vielleicht nicht reichen, aber wir können uns daran erinnern, wenn ihr das schafft, dann zu sagen, meine Amygdala ist jetzt sehr erregt und sie braucht Ruhe. Dazu können wir einfach dieses Zeichen machen. Die Finger um den Daumen für präfrontalen Kortex und Amygdala stellen. Wir brauchen nicht zu atmen, nichts. Wenn wir das können, ist super. Aber wenn wir sehr erregt sind, können wir es vielleicht nicht. Dass wir einfach sagen, es hat jetzt keinen Sinn, dass ich gegen diese Wut bin. Das wird die Amygdala noch mehr aufregen. Oder versuche, sie unterdrücken. Oder auch mit Argumenten versuche, irgendwas, nein, brauchst jetzt keine Angst zu haben, wir sind dir sicher. All das hilft überhaupt nicht. Das Einzige, was hilft, ist diese Beruhigung. Wenn wir uns darin ein bisschen üben, dann können wir sagen, wenn wir wütend werden, Amygdala, ich bin da für dich. Amygdala, ich bin da für dich. Amygdala, ich umarme meine Amygdala. Oder auch Amygdala, Achtsamkeit der Amygdala. Das ist eigentlich die neurologische Basis unserer Praxis. Die Amygdala mit dem präfrontalen Kortex verbunden werden. Die Beziehung zwischen diesen beiden Gehirnregionen, der Amygdala und dem präfrontalen Kortex, ist in den ersten zwei Jahren entscheidend für die Entwicklung unseres Gehirns. Denn wenn ein Mensch geboren wird, ist die Amygdala noch offen und diese Neuronenfasern legen sich erst im Laufe der Zeit um die Amygdala, um sie zu beruhigen und zu schützen. Ein Neugeborenes lässt die Mutter wissen, was in ihm vor sich geht. Dass es Hunger hat, dass die Windeln voll sind, dass es wütend und frustriert ist, dass es Angst hat vielleicht. Oder dass es zufrieden ist oder gar glücklich, das lässt das Neugeborene die Mutter wissen. Und die Art, wie die Mutter darauf reagiert, ist jetzt entscheidend. Für einen Moment nimmt die Mutter denselben Gesichtsausdruck an, wie das Kind gezeigt hat. Nur für ein paar Sekunden, aber sie zeigt denselben Gesichtsausdruck. Und dadurch durch diese Spiegelung, durch die Mutter, durch diese Spiegelung gibt die Mutter dem Kind zu verstehen, du bist verständlich, das ist natürlich, das macht Sinn, dass du so fühlst und bist. Und das ist ganz entscheidend für die Entwicklung unseres Gehirns, denn dann wachsen die Neuronen des präfrontalen Kortex um die Amygdala, um sie zu beruhigen. Das Kind erfährt die Botschaft, ich, kleines Wesen, ergebe Sinn, selbstverständlich, natürlich und kann sich beruhigen. Es ist eine unendliche Erklärung, dass ich verstehe dich, ein Verständnis geben und Akzeptanz. Wenn durch diese Spiegelung wird die Entwicklung des kindlichen Gehirns begünstigt, eben durch den Wachsen der Fasern. Und das Gehirn entwickelt sich durch die Beziehung zu der ersten Kontaktperson. Muss nicht die Mutter sein, aber normalerweise ist es eben die Mutter. Mit 18 Monaten dann hat das Kind die Mutter verinnerlicht. Wenn es zum Beispiel im Garten draußen allein spielt und die Mutter ist nicht da, sie ist allein, und dann kommt irgendetwas, das das Kind erschreckt, dann wird es die Mutter erinnern. Die verinnerlichte Mutter ist dann sozusagen da für das Kind, mitsamt ihrem du bist oder das ist verständlich, das ergibt Sinn, natürlich. Und das Kind kann sich entspannen und die ganz reale Beziehung zur Mutter, zur unsichtbaren Mutter, ist das, woran das Kind dann langsam eigene Schritte in die Welt tun kann und die werden immer größer. Durch diese innere, sichere Bindung kommt die Selbstregulierung, die Selbstberuhigung. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn Menschen, die keine sichere Bindung haben, und deren Mütter vor allen Dingen sagen, oh, meine Tochter, mein Sohn ist so selbstständig, also kleinen Kinder, die können das und das und die fremdeln nicht und so weiter. Das ist normalerweise ein Zeichen, dass sie keine sichere Bindung haben. Ich will da nichts kritisieren und so, aber die innere Bindung ist das, was zur Selbstständigkeit dann führt, im Idealfall. Oft können die Mütter den Kindern das leider nicht geben, weil sie krank sind, Stress haben, depressiv sind, traumatisiert sind oder suchtkrank sind, vielleicht gehen sie durch Scheidung, durch Trennung, durch Trauer. Der Partner kann gerade gestorben sein oder ein lieber geliebter Elternteil. Sie können im Kriegsgebiet wohnen, sie können auf der Flucht gewesen sein, gerade oder noch auf der Flucht sein. All das verhindert, dass die Mutter dem Kind diese Offenheit und Akzeptanz geben kann. Und wenn die Mutter das nicht von ihrer eigenen Mutter erhalten hat, dann kann sie es auch nicht weitergeben. Dann weiß sie kaum, wie sie mit dem Kind in Beziehung treten kann. Ein neugeborenes Baby kann alle Gefühle ausdrücken. Das ändert sich mit 4 Monaten. Dann beschränkt sich das Baby und sein Gesichtsausdruck auf das, was die Mutter ihm spiegeln kann, mit gleichem Gesichtsausdruck antworten kann. Wenn die Mutter nicht alle Gefühle, sondern nur einige spiegeln kann, dann kann das Kind die nicht mehr zeigen. Ich nehme jetzt nur das Beispiel Wut, weil das gerne immer genommen wird von Unterdrückung. Darum geht es nicht. Es ist kein moralisches Urteil. Die Mutter sagt, dass du darfst nicht wütend sein und bleibt neutral und zeigt die Wut nicht, sondern sie kann es nicht spiegeln. Außerhalb dieser Momente mit dem Kind kann die Frau durchaus, die Mutter durchaus auf ihr Kind wütend sein oder auf irgendwas wütend sein, aber sie kann es dem Kind nicht spiegeln. Und dann verzichtet das Kind darauf oder hört auf, diese Emotion zu spiegeln. Es ist tragisch, dass dem so ist, aber Neurowissenschaftler sagen, damit stellt die Natur sicher, dass, wenn auch begrenzt, aber die Mutter das Kind verstehen kann. Jedes Mal, wenn das Kind eine Emotion gespiegelt bekommt, dann wachsen diese Neuronen. Wenn das Kind, und wenn nicht, dann bleibt das eben aus. Wenn das Kind dann selbst, sagen wir, es ist ein Mädchen, das Baby, wenn es dann selbst Mutter geworden ist, dann wird es, dann tritt dieselbe Beschränkung wieder auf. Die junge Mutter kann ihrem Kind, ihrem Baby nur spiegeln, nur emotional beantworten, mit Gesichtsausdruck zeigen, wenn sie das als Kind, als Baby am Anfang ihres Lebens von ihrer Mutter gespiegelt bekam. Es wird also, kann ich sagen, vererbt, weitergegeben über Generationen. Und Menschen, die als Baby diese sichere Bindung hatten, diese verinnerlichte Mutter, diese Mutter, die alle Emotionen ausdrücken konnten, die haben dann den präfrontalen Kortex sehr stark, der sich um die Amygdala schmiegt. Das heißt, sie haben im Laufe ihres Lebens immer wieder sichere Bindung, die sie auch an ihre Kinder weitergeben, und haben auch eine, führt auch zur Selbstberuhigung. Diejenigen, die das nicht hatten, keine Mutter, die das alles geben konnte, denen fehlt eben diese starke Verbindung zwischen Amygdala und Neokortex. Sie werden immer eine stärkere Grundanspannung haben und sie werden immer mehr Schwierigkeiten in Beziehungen haben und können das auch nicht weitergeben an ihre Kinder, was sie selbst nicht haben, die sichere Bindung. Die Art, wie wir als Kind geliebt oder eben nicht geliebt wurden oder abgelehnt wurden, verletzt wurden, wird also unser Gehirn beeinflussen und all unsere Beziehungen, auch die Beziehung zu uns selbst, die Selbstregulierung. So wie wir geliebt wurden, so lieben wir zurück, so lieben oder verletzen wir zurück. Aber, und ich würde dieses Thema nicht bringen, nur um euch traurig zu machen, denn ich weiß nicht, wer hat schon eine Mutter, die all das tun konnte. Gibt Mütter so? Ja, doch, ganz bestimmt. Es braucht nicht 100% zu sein. Es muss über 50, ich glaube 60%. Ich habe darüber viel gelesen. Ich suche das dann auch wieder zu vergessen. Also ich glaube 60 oder 70% reichen. Und niemand ist nur dieser Bindungstyp oder jener, man ist immer, man hat auch noch ein bisschen vom anderen. Die Mütter sind ja keine idealen Mütter, sind ja reale Mütter. Und zum Glück ist ihr Einfluss nicht allein da, bestimmend ja, aber es gibt andere Faktoren, die unser emotionales Leben bestimmen und deshalb spreche ich natürlich davon. Für das Kind ist ein einziger Mensch, der es emotional unterstützt, eine Hilfe fürs Leben. Es kann einen Unterschied machen für sein Überleben, sein emotionales Überleben, und dieser Mensch wird immer in seinem Innern bleiben, solange wir leben. Das zur sicheren Bindung dann jeweils ausreicht oder nicht, das kommt dann auf die Situation an. Aber eine liebevolle Omi, ein Lehrer, ein Nachbar oder irgendjemand, Freund, der das Erwachsene, der das mitbekommt, wie es dem Kind geht, kann einfach da sein für das Kind und ihn und das Kind unterstützen. Und das wird eine große Hilfe sein. In so vielen Kursen, ich biete auch eben Kurse zum Thema von Weitergabe von Trauma oder zu Krieg oder auch Ahnen, Vorfahren, da kommen immer wieder diese, meine Mutter war nicht da, aber ich habe die Lehrerin, die Freunde, die Nachbarn, die Omi oder wer auch immer, zum Teil so berührend, dass es mehr berührt, als das, was die Menschen sagen, die eine gute Beziehung zu den Eltern hatten, zur Mutter hatten. Sie sind sich ganz bewusst, mein Überleben verdanke ich ganz, ganz stark, zu ganz großem Ausmaß diesem einen Menschen. Und wir sind auch meistens bis ins hohe Alter den Menschen dankbar. Es hilft beim Überleben. Ja, und das Kind, nicht jedes Kind hat dieses Glück, diese Hilfe. Aber wenn wir das nicht hatten und als Erwachsene, sind wir auch nicht einfach, ist die Entwicklung auch nicht einfach zu. Bei Schluss. Als Erwachsene kann uns eine gute Beziehung auch retten. Wenn wir auch im Alter von, was weiß ich, sage das eben einfach 50 Jahren, eine gute Beziehung eingehen, dann mit einem Menschen, der uns wirklich sagt, du, nicht mit Worten, sondern innerlich sagt, dass wir die Message, die Botschaft, die wir bekommen, du ergibst Sinn, das macht Sinn, verständlich, ja. Mit einem solchen Menschen verbunden zu sein, bedeutet für uns dann, dass wir, auch wenn wir schon einige Jahre erwachsen sind, also nicht nur junge Erwachsene, dass die präfrontale Kortex sich um die Amygdala schließt und sie beruhigt. Eine gute Beziehung hilft dann, dass wir unseren Partner verinnerlichen, samt dessen, das ergibt Sinn, ja, verständlich. Wir verinnerlichen den Partner und die Fasern wachsen. Nur dauert es ein bisschen länger als beim Baby. Beim Baby dauert es 18 Monate, bis die Amygdala gut umarmt ist von dem präfrontalen Kortex. Beim Erwachsenen 5 Jahre. Also das ist schon ein Unterschied, aber es geschieht. Und eigentlich nur das Geben kann nur jemand, der in einer sicheren Beziehung, der eine sichere Bindung hat, Bindungsstil hat. Jemand, der das nicht hat, kann dem anderen auch keine sichere Bindung geben. Geht nicht. Ja, wenn man wirklich sicher gebunden ist und jemand hat, der wirklich traumatisiert ist, dann kann das auch den anderen runter. Es kann dem helfen und es kann dem Sicheren auch runterziehen. Das ist beides möglich. Aber Beziehungen als solche sind ja nicht nur auf den Partner bezogen, die Partnerschaft, sondern wir können, wir sind hier in der Sangha, wir haben Beziehungen zu Eltern, Großeltern, Freunden, Partnern, Sangha-Mitgliedern, Kollegen, allen möglichen Menschen. Und das prägt uns ebenfalls. Eine einzige wichtige Beziehung, die muss nicht so lange dauern, aber eine Beziehung, wo wir wirklich uns emotional öffnen können und uns verstanden fühlen und Wärme und Verstehen erhalten, die kann dazu führen, dass eben die Amygdala umarmt wird vom präfrontalen Cortex. Menschliche Beziehungen sind so wichtig, dass wir leiden, wenn wir einsam sind und dass es uns hilft, emotional natürlich, aber ich habe jetzt heute die Betonung auf das Gehirn, eben von daher auch für das Gehirn ganz, ganz entscheidend sind. Gibt irgendeine Untersuchung, dass ein Kind, das nicht emotional nicht erhalten hat, was es braucht, auch wenn es sicher ist und von essbarem Essen und auch Sicherheit, also keine armen Eltern, hat allen Schutz außer die Liebe, dass dein Gehirn, ich weiß nicht mehr auswendig wie viel, aber wesentlich weniger wiegt, so wie bei einem fast verhungernden Baby. Und ein Film, es war ganz wichtig für mich, dass ich das auch als Thema genommen habe. Ich hatte überlegt, soll ich euch schreiben, jetzt mache ich euch die Nase lang, so ungefähr. Es gibt eine Therapeutin, die über dieses Thema gearbeitet hat, diese Spiegelung. Und das wurde eben aufgenommen, als Teil ihrer wissenschaftlichen Beobachtungen. Und man sieht, wie die Mutter mit dem Kind spielt und lacht und wie wirklich die Bewegung, die Gesichtsausdruck, die Mutter macht irgendwann, die hat ihr Hand so auf der Bettchen und das Kind seins da und macht genau dieselben Bewegungen, wenn die Mutter so macht, macht das Baby so und wenn das Baby so macht, macht die Mutter so, die lächeln und machen so. Also ist wirklich eine Spiegelung da. Und dann sieht man eine Frau, wo die Gesichtszüge leicht verzerrt sind, damit sie nicht wiedererkannt wird, die andere hat zugestimmt, die nur so guckt und ich weiß, was sie mit dem Kind machen muss. Und das Kind guckt auch so verzweifelt. Und da heißt es, wir haben schon erwartet oder Erwartung ist, oder uns war es klar, dass das Kind bald neurologische Störungen hätte oder Psyche im Alter von 2 Jahren, ich weiß noch mal auswendig was, hatte dieses Kind diese Störungen. Das ist nicht etwas, woran man glauben muss, sondern das ist etwas, was ganz einfach geschieht, von Mutter Natur aus. So. Da ist ein Baby damit, das ist eins meiner für mich das schönste Bild, das ich kann euch den Link geben, damit ihr, also jetzt habe ich ihn nicht dabei, aber ich kann ihn euch schicken. Will ich euch nicht nur davon vorschwärmen. Ein Mann, ein Vater, der sein Baby hält, das, ich glaube, 4, höchstens 10 Stunden alt ist, und der Vater wird sagen, Mütter machen sowas wahrscheinlich gar nicht, hat das Baby in der Hand und streckt ihm die Zunge raus. Das Baby guckt, man hat wirklich das Gefühl, es denkt nach, was mache ich denn jetzt? Und dann macht es. Das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe. Ganz kleines Baby, die Zunge rausstreckt. Aber es gibt da ganz viele, viele Untersuchungen dazu und es ist, ich bin da noch in dem was gesehen. Die Frau heißt B-E-E-B-E, Biebe, Biebe. Und den Link kann ich euch schicken zu diesem Film. Den gibt es als Film, kann man kaufen. Die ist auch auf YouTube irgendetwas. So, also wie gesagt, es muss nicht Vater oder Mutter sein. Meistens ist es die Mutter. sondern es kann auch ein anderer Mensch sein. Und wenn wir keinen Menschen haben, kann es durchaus auch der berühmte Hund sein, der Haushund, Haustier, dem das Kind eine wirkliche emotionale Bindung hat. Wir in der Natur hier in schönen Bayern sind, vielleicht die Berge oder was, also das Kind wirklich Zuflucht nehmen kann, nicht, dass ein Kind ganz allein auf die Berge klettert, aber irgendwie, da war ich und das hat mir gut getan, wenn ich verletzt war, konnte ich da rauslaufen. Und das gilt auch noch für den Erwachsenen. Natürlich, ich habe gesagt, Zuflucht, Glaube und Gebet, Gott oder Meditation, das ist klar, dass uns das stützt und unterstützt. Aber auch wenn wir gar keinen Menschen haben, der uns helfen kann, wenn wir ganz allein sind, dann kann es immer noch sein, dass wir uns einen, wenn wir wirklich denken, ich muss mit jemandem sprechen, dieses Problem kann ich alleine nicht bewältigen, es bringt mich zu tief in den Schmerz und ich bin hilflos, dass wir dann uns an einen Menschen erinnern, der uns in der Vergangenheit irgendwie geholfen hat, zu uns gestanden hat, uns unterstützt hat. Vielleicht auch jemand, der verstorben ist, eben die Mutter, die nicht mehr da ist, die Omi oder wer auch immer. Ein Mensch, zu dem wir einfach einen Kontakt verloren haben aus der Kindheit. Dann können wir uns im Geist diesem Menschen anvertrauen. Und das kann uns sehr helfen, dass wir dann uns öffnen und uns verstanden fühlen. Und das kann auch zur Unterstützung dienen. Ich selbst mache das auch manchmal. Ja, und dann gibt es natürlich die Traumatherapie. Trauma hat einen sehr schwierigen Einfluss, einen negativen Einfluss auf unseren präfrontalen Kortex. Und wenn wir uns um Traumaheilung bemühen und Therapeuten haben, einen, dann beginnt das auch einen Einfluss auf unseren präfrontalen Kortex. Wenn die Heilung dann erfolgt, dann, das geht leider nicht bei jeder Therapie, aber wenn sie erfolgt, dann kann das uns auch im Erwachsenenalter wieder diese Verbindung geben, diese Verbindung zwischen präfrontalem Kortex und Amygdala und kann uns stabiler und resilienter machen als das, als diese sichere Bindung, die wir in der Kindheit erfahren. Es muss nicht immer fürs Leben sein, dieser Nachteil, und es kann durchaus auch besser sein danach, ja, als vorher. So, die Praxis ist ganz bestimmt ein wichtiger Weg zur Heilung. Kommt heute vielleicht ein bisschen zu kurz, weil ich denke, den Teil kennt ihr wahrscheinlich. Ich sitze hier in der Münchner Sangha und praktizieren tut ihr und dass ihr damit auch viel für eure inneren alten Schmerzen, daher nie Trauma gesagt, daher immer gesagt, old pain, alte Schmerzen. Ich rede auch nicht immer nur über Trauma, denn kommen Leute und sagen, Gott will, habe ich Trauma. Du kennst deine Schmerzen, jetzt das Label Trauma drauf und dann wird es so viel schlimmer, als wenn man einfach nur sagt, das ist ein Schmerz. Die in der Amygdala gespeicherten emotionalen und unbewussten Erinnerungen werden durch die Atmung beruhigt. Durch die Meditation allgemein, durch das achtsame Atmen und die liebevolle Akzeptanz auch schwieriger Emotionen verbinden wir mal wieder den präfrontalen Kortex und die Amygdala. Das heißt, es führt zur besseren Beziehung zu sich selbst, es führt zur Selbstberuhigung, es führt zur besseren Beziehung mit anderen Menschen, zur inneren, sicheren Bindung. Und das kann man auch im RT wahrscheinlich feststellen. Da ist einfach eine Verdichtung, eine stärkere präfrontale Kortexstelle, die Menschen mit nicht sicherer Bindung nicht haben. Ob die jetzt durch Kindheit oder in der Kindheit oder im späteren Leben erworben wurden, spielt nicht die Rolle, sondern nur die Beziehung oder die Meditation. Und zu unserer Beziehung, Entschuldigung, zu unserer Meditation, auch nicht, zu unserer Praxis gehört ja auch die Praxis der Selbstmitgefühls, der Selbstliebe und des inneren Kindes. Und dafür benutzen wir oft auch den inneren Dialog, um mit dem Kind in Verbindung zu bringen. Natürlich sollen wir immer praktizieren, immer zu uns finden, ja, liebes Kind, ich bin da für dich, aber wenn es uns gut geht, meditieren wir nicht immer, sind wir nicht immer da für uns, denken, oh, heute geht es ja gut. Und wenn uns schlecht geht, dann fehlt uns oft die Praxis. Und dann wagen wir es nicht mehr, weil wir diese Gewohnheit, diese Stabilität nicht haben. Aber mit dem inneren Kind ist es etwas leichter, auch wenn wir schwierige Emotionen haben, wir uns jetzt allein und einsam fühlen, wenn wir tatsächlich allein leben oder nach einem Streit mit dem Partner oder nach der Trennung. Manchmal sind die Gefühle so, dass wir so schwierig, dass wir uns einfach nicht wagen, nicht wollen, uns nicht hinsetzen wollen und die umarmen. Wir machen dann dicht, verschließen uns gegen unsere eigenen Gefühle. Und dann hat es keinen Sinn, uns zu sagen, wenn wir uns zurückziehen dann und gar niemanden mehr sehen wollen und wirklich uns einfach nur da im Schmerz befinden, ja, dann mach doch mal was, du liegst ja auch nur im Bett, dann mach doch was, geh doch unter Menschen, hast doch die Einladung bekommen, dann tu doch was und so weiter. Das hilft überhaupt nicht. Was hilft, ist, wenn wir für uns selbst offen bleiben, selbst Einfühlung geben, in Kontakt treten mit uns selbst. Ja, du hast keine Lust, diese schwierigen Gefühle zu berühren. Das ist normal, das ist verständlich. Nicht normal, das ist verständlich. Das ergibt Sinn. Es ergibt Sinn, dass du dich verschließt, nichts fühlen möchtest. Und wenn wir uns dann doch irgendwie aufraffen und mit einem Menschen sprechen, weil wir denken, ich komme damit allein nicht klar, ich muss mit jemandem sprechen, und dies vielleicht ein guter Freund immer ist, heute ist er gerade nicht so gut drauf, kann sich nicht öffnen für unser Leid, ist vielleicht unter Termindruck und hat selbst irgendwas, Er bleibt ziemlich im Äußeren, gibt uns vielleicht irgendwelche Ratschläge, wie geh doch unter Menschen, zieh dich doch nicht so zurück. Und dann fühlen wir uns noch verletzter, ziehen uns noch mehr zurück. Fühlen uns abgelehnt, nicht verstanden. Und dann uns selbst Empathie geben, sagen, ja, das ergibt Sinn. Dass du dich noch mehr zurückziehst, dass du keinen Menschen mehr sehen willst, dass du dich ganz verschließt und niemanden mehr traust. Es hat so weh getan. Das ergibt Sinn. Grunde genommen ist das dasselbe, was wir tun in der Meditation, zu unseren Gefühlen kommen und sagen, das ist Wut oder Einsamkeit oder was auch immer, oder da ist Weigerung. Abwehr, was auch immer, erkennen, was in uns vor sich geht. Wir sprechen mit dem inneren Kind und das fühlt sich immerhin akzeptiert. Und auch in Situationen, in denen wir irgendwie gar nicht klarkommen, wo wir gar nicht mehr also wirklich Gefühl haben, das überfordert uns total, dass wir dann sogar noch sagen können, ich fühle mich jetzt überfordert. Ich bin sicher, es ergibt Sinn. Ich bin sicher, es ist verständlich, auch wenn ich momentan nicht ganz weiß, wie. Es erinnert mich an buddhistische Grundsatz, nicht ein Satz, der ganz grundsätzlich ist im Buddhismus. Und das ist aus Gründen, die einander verstehen, entstehen, Entschuldigung, aus Gründen, die einander bedingen, entstehen alle Dinge, vergehen alle Dinge. Dass wir also manchmal nicht ganz den Durchblick haben, was da geschieht. Wir können vertrauen, es ist gut so, es ist verständlich, es ergibt Sinn. Heißt, wir sind da für uns in Kontakt mit uns selbst. Und dann können wir auch darauf bauen, dass auch da die Neuronen des präfrontalen Kortex sich um die Amygdala schließen, um sie zu umarmen und zu beruhigen. Das, was die Mutter dem Baby gibt, das können wir unserem eigenen inneren Kind und Baby geben. Aber es ist nicht an uns zu sagen, ja, wie will ich denn heilen? Vielleicht über menschliche Beziehungen oder über Meditation. Das wisst ihr ja, ihr seid ja in der Sangha und trotzdem habt ihr menschliche Beziehungen. Es sind viele Dinge, die im Leben dazugekommen, dazu führen. Ich habe jetzt Meditation und Beziehungen beleuchtet, ein bisschen die Wichtigkeit noch der Natur, aber es ist nicht, dass irgendetwas ausgeschlossen werden soll zugunsten. Der Kunst ist ganz klar eine wichtige Sache. Gespräche mit Menschen, die uns verstehen, sind halt sehr, sehr wichtig und Meditation. Die beiden zusammen können uns helfen, das wiederzufinden oder das zu finden, was uns unsere Mutter aufgrund ihrer eigenen Schwierigkeiten nicht geben konnte. Ich wollte jetzt noch eine Meditation mit euch machen, aber habe dann den Eindruck, es ist auch gut, wenn wir mal kurz einfach aufstehen oder schweigen mal, Fenstermoment aufmachen, dann und jeder für sich auf eurem Platz bitte irgendwie sich bewegen. Ich meine, so eine Übung machen, wenn ihr das braucht. Aber schweigen nur, dass wir ein bisschen frische Luft haben und euch bewegen könnt. So, sitzen. Thank you.